Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
In dieser Woche mit Christine Watti.
Und mit Johannes Nichelmann. Hallo.
Herzlich willkommen. Das hier ist eine Ausgabe, die, also wenn ihr jetzt gleich die Stimmen hört, die hier drin auftauchen, dann habt ihr die Folge wahrscheinlich nicht schon einmal gehört, denn wir setzen die vorletzte Folge jetzt fort.
Aus aktuellem Anlass kann man sagen, und weil alles so aktuell ist, aktuell in der Welt, dann muss man vielleicht auch in diesem Fall sagen, heute ist der 2. März, es ist abends 20.30 Uhr, das ist der Moment, in dem wir diese Podcast-Folge aufnehmen. Und ich sage auch dieses aktuell nochmal, weil ich mir vorgenommen habe, in dieser Zeit auch vor allem am Anfang dieses Podcasts darauf hinzuweisen, dass ihr immer lakonisch elegant hören solltet. Aber wenn ihr interessiert seid an den Entwicklungen in der Welt, dann gibt es natürlich auch noch andere Podcasts, wie den Politik-Podcast oder auch der Tag vom Deutschlandfunk. Da gibt es auch immer viele Hintergrundinformationen. Das heißt nicht, dass ihr jetzt abschalten sollt, denn wir machen tatsächlich auch mit dem Thema Ukraine weiter und deswegen, wie Johannes richtig gesagt hat, machen wir ein Sequel, was wir noch nie hatten bei Lakonisch Elegant. 172 Folgen waren immer neu, diese ist auch neu, aber mit ähnlicher Besetzung wie vor 2 Wochen, weil wir fanden, man muss ein Gespräch weiterführen, das wir damals begonnen haben.
Herzlich willkommen, Juri Goschi, du bist Autor und Musiker und kommst aus der Ukraine ursprünglich, lebst in Berlin. Herzlich willkommen.
Guten Abend, schön wieder hier zu sein.
Ja, schön, dass du wieder da bist. Und außerdem ist dabei Jan Müller, der ist Bassist bei der Band Tokotronic. Und vor 2 Wochen haben wir ihn eingeladen, weil wir gesagt haben, hey, euer neues Album heißt doch Nie wieder Krieg. Wie passt es in diese Zeit? Und jetzt müsste man sagen, vielleicht müsste das Album umbenannt werden in Doch wieder Krieg. Herzlich willkommen, Jan Müller. Schön, dass du da bist.
Guten Abend, danke. Ich freue mich.
Genau, vor 2 Wochen haben wir den Nie wieder Krieg-Titel gewählt und haben irgendwie, also ich glaube, Teile von uns zumindest, ich kann für mich sprechen, damals noch gedacht, am 14. Februar war das, als wir aufgenommen haben, man kann über die aktuelle Situation an den Grenzen der Ukraine so sprechen, als würde es möglicherweise doch noch so eine Resthoffnung geben, dass nicht passiert, was jetzt passiert ist, nämlich dass die russischen Truppen einen Angriffskrieg auf die Ukraine beginnen. Das ist inzwischen passiert, ich muss diese aktuellen Ereignisse vielleicht nicht schildern, aber ich glaube, ganz aktuell sollten wir dich, Juri, fragen, wie geht's dir und wie ist dein Leben aktuell mit der Situation in der Ukraine und die wahrscheinlich auch Freunde und Familie von dir betrifft?
Wie ihr vielleicht auch erwarten würdet, es geht mir gar nicht gut. Es ist eigentlich, ich konnte es mir, obwohl ich ja derjenige bin, der auch in so vielen Interviews schon gesagt habe, es ist, dieser Krieg ist, den gibt es seit 8 Jahren, der läuft und läuft und läuft, aber es ist, wie wir alle wissen, tatsächlich eskaliert und so hätte das, glaube ich, auch keiner sich vorstellen können in diesem Ausmaß. Und das ist, mir fehlen nach wie vor die Worte dafür in allen Sprachen, die ich spreche. Es ist, also nicht mal in meiner Muttersprache kann ich das bezeichnen. Und es ist, es kommt immer eine neue Ebene dazu. Und ich meine, man hört die Nachrichten, dann hört man, in 20 Minuten gibt es was Neues. Und dann erfährt man, dass ein Freund genau da ist oder jemand von der Familie gerade da ist, wo es bombardiert wird und so weiter und so fort. Es ist unvorstellbar. Es ist wirklich, also meine Heimatstadt wird auch in dieser Minute systematisch zerstört von den Bomben und Raketen. Das ist unfassbar. Wenn man diese Straßen in den Nachrichten sieht, das ist etwas, was ich so gut kenne und wo ich irgendwie Teil meines Lebens verbracht habe. Ich weiß ganz genau, wer wo wohnte. Ich meine, gestern um 8 ist es mit einer Explosion mitten, also auf dem größten Platz Europas, Explosion gegeben, ungefähr um 8 Uhr früh. Ich habe sofort davon mitbekommen und es ist so, ja, surreal und hyperreal zur gleichen Zeit. Ich kann wahrscheinlich auch jetzt stundenlang reden, also ich höre lieber auf.
Jan, wie hast du, also natürlich ganz anders, weil du anders betroffen bist als Juri natürlich, wie hast du die letzten Tage verbracht, seitdem dieser Überfall Russlands auf die Ukraine gestartet ist?
Ja, ich war natürlich auch überrascht, also wie Juri das eben geschildert hat. Und meine Situation lässt sich natürlich überhaupt nicht vergleichen mit der von Juri, weil ich habe eben keine Verwandten und Freunde in diesem Land. Und ich bin trotzdem sehr, sehr bestürzt. Ich war die ersten Tage wirklich irritiert, wie die Politik, insbesondere in Deutschland, darauf reagiert hat. Und jetzt sage ich etwas, was vielleicht nicht so populär ist, für jemanden, der einer als links geltenden Band spielt. Aber ich war sehr erleichtert, als ich mir dann die Sitzung des Bundestags am Sonntag angeguckt habe. Und hoffe, dass diese Klarheit, die die Regierung jetzt gewonnen hat, auch bestehen bleibt. Und natürlich habe ich extreme Befürchtungen auf der anderen Seite auch. Mir scheint auch Wladimir Putin überhaupt nicht mehr berechenbar zu sein, weil ich mich auch frage, was bringt diesem Menschen das? Okay, er hat sich wahrscheinlich verkalkuliert und hat sich das anders gedacht. Wahrscheinlich war der Krieg schon, also jetzt nur meine eigene Spekulation, war der Krieg schon wirklich sehr lange geplant. Vielleicht schon zu Zeiten, als Trump noch regierte und der dachte, okay, er macht es jetzt trotz der neuen amerikanischen Regierung. Und ja, es ist wirklich, ich bin sehr schockiert. Ich meine, wir haben einige Probleme in der Welt. Ich habe zwei kleine Kinder und die sind 7 und 4 und der Ältere kriegt das natürlich auch schon mit. Ich bin heute mit ihm im Fahrrad gefahren. Wir hatten einen Termin, und wo wir auch an der russischen Botschaft vorbeifuhren. Und also man kann das auch von den Kindern schlecht fernhalten. So. Und man fragt sich, wie spricht man darüber? Und ja, es ist schlimm gerade.
Weil du jetzt gerade die Bundestagsdebatte angesprochen hast, das war die für nochmal zur Erinnerung sozusagen, in der auch Olaf Scholz verkündet hat, dass 100 Milliarden Euro in die Aufrüstung sozusagen gesteckt werden, um das so verkürzt auszudrücken. Am 14. Februar, als wir noch so überlegt haben, was kann man tun oder wofür spricht man sich aus oder nicht, war das natürlich noch alles viel zögerlicher. Jetzt hast du ja sehr direkt gesagt, dass du da auch erleichtert warst, das zu hören. Würdest du von dir selber sagen, dass sich deine Sicht oder deine Haltung da auch schon verändert hat zu dem, was man vielleicht glaubt, was richtig ist in dem Moment, wo die Lage noch nicht eskaliert, und zu der Situation, in der wir jetzt sind?
Nein, meine Haltung ist genau die gleiche, aber die Situation hat sich verändert. Und es ist etwas geschehen, was ein furchtbares Verbrechen ist und was, glaube ich, auch nicht zwangsläufig bei der Ukraine aufhört. Und es geht hier auch um die Sicherheit. Und das ist ja klar, dass man da eine neue Haltung dann gewinnen muss.
Juri, wie war denn deine Reaktion am Sonntag, als Bundeskanzler Scholz diese Rede gehalten hat, die ja auch als eine historische Rede gilt, als eine Rede, die ein riesiger Wendepunkt in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik darstellt?
Ich habe mich, man könnte sagen, dass ich mich gefreut habe, aber von der anderen Seite, ich glaube, ich habe es nicht so intensiv wahrgenommen, weil, wie gesagt, ich habe auch das Gefühl, dass ich in einer Parallelwelt lebe, ein bisschen, obwohl ich hier, genau, hier in Berlin nach wie vor sitze. Es ist die Nachrichten, die mich jede Minute erreichen, sind so grausam, dass ich kaum was anderes wahrnehmen kann. Ich weiß, dass es eigentlich gut ist. Ich weiß, dass es auch etwas ist, was man wahrscheinlich auch nicht erwartet hat. Aber von der anderen Seite, ich hatte keine Kraft, keine Zeit, mich damit zu beschäftigen, weil gerade ist die Hölle los hier.
Diese ganze Situation mit Drohungen zu Atomangriffen und das Gerede vom Dritten Weltkrieg. Ich meine, ich habe den Kalten Krieg nicht erlebt. Jan, ich glaube, du schon auf jeden Fall, so ein kleines bisschen auf jeden Fall. Ist das etwas, was dich daran erinnert, auch an dieses ganze Gerede jetzt aktuell? Oder ist das, hat das eine andere Qualität?
Für mein Empfinden hat das eine komplett andere Qualität. Ich habe den Kalten Krieg miterlebt, von meinem bewussten Denken so war das so die letzte, diese Zeit der greisen sowjetischen Führer. Und ich persönlich hatte nie Angst vor dem Atomkrieg, weil meine Eltern haben mir es erzählt, wie die Angst vor dem Atomkrieg war in der Kuba-Krise. Aber ich dachte man, das wäre so ein Wahnsinn, dieser 16-fache Overkill oder was es damals gab. Es gab ja auch damals noch mehr Atomraketen als heute, meines Wissens nach. Und ich finde die Situation jetzt viel beunruhigender und gefährlicher als damals. Okay, ich bin jetzt auch vielleicht habe vielleicht politisch ein bisschen mehr Kenntnis als damals, aber natürlich war es gruselig, dass man dachte, wenn jetzt irgendjemand auf den falschen Knopf drückt, dann ist der Weltuntergang. Aber man hat nicht irgendwie den Eindruck gehabt, dass da jemand wirklich so aus der Spur geraten ist, dass er das auch riskiert. Bestimmt gab es auch gefährliche Situationen, aber nicht so. Und ich muss noch dazu sagen, mir ist alles Militärische natürlich furchtbar fremd von meinem ganzen Wesen und so. Und natürlich denkt man jetzt, das ist einfach krass, dass man sagt, ja, das ist gut, dass sich da jetzt jemand, dass da Menschen zu den Waffen greifen. Es ist natürlich furchtbar, dass da gekämpft werden muss. Aber wo ist die Alternative? Ich denke so, da in der Ukraine wird auch unsere Freiheit verteidigt, so schlimm das klingt. Und wenn jetzt, ich habe auch Freunde, die sehr gegen die Waffenlieferung sind und das kann ich auch akzeptieren und ich teile die Meinung nicht oder gegen die Erhöhung des Militärhaushalts, aber so dieser linke oder alternative Reflex des bewussten Missverstehens. Ein Freund, ich war wirklich entsetzt, der hat mir in so einer Diskussion gesagt, ja, jetzt wird der Sozialstaat kaputt gemacht. Als hätte die Regierung einen Plan, jetzt aufzurüsten um des Aufrüstens willen. Also das finde ich wirklich pervers und sehr nah am verschwörungstheoretischen Denken. Und ein Beispiel noch, das habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben, die linke Zeitschrift Konkret, die mir in mancherlei Hinsicht ganz nah ist, weil sie sich sehr gegen den Antisemitismus einsetzen. Ich weiß, die hat wenig Relevanz, aber das ist für mich so ein Beispiel einer völligen Perversion, deren aktuelle Ausgabe trägt den Titel Konkret, Go East, die NATO-Aggression gegen Russland. Und gut, das ist einfach zum falschen Zeitpunkt dann in Druck geraten, aber deren Twitter-Hinweis auf diese neue Ausgabe ist wirklich an Perversion kaum zu überbieten. Ich habe mir es rausgeschrieben, da steht, kaum ist die aktuelle Ausgabe ausgeliefert, beginnt Russland einen Krieg gegen die Ukraine. Allen Spekulationen zum Trotz, so war das mit dem Kreml nicht abgesprochen. Und also wer in dieser Situation noch seine eigenen Fehlinterpretationen der politischen Lage mit solchen geschmacklosen Witzen überdeckt, der sollte sich wirklich sehr schämen, finde ich.
Mhm. Ja, finde ich, aber das geht eigentlich gar nicht.
Ich überlege trotzdem noch, aber ich will gar nicht in diesem zeitlichen rumrühren, aber geht es euch nicht auch so, also dir, Juri, wahrscheinlich jetzt gerade am wenigsten, weil du das auch nochmal die Lage sowieso die ganze Zeit anders betrachtet hast und auch nochmal eine andere Haltung dazu hattest, du hast es anders kommen sehen, als wahrscheinlich dann wir oder ich oder wir, welches wir man auch immer verwenden will, aber dass auf einmal innerhalb von ja wirklich einer Woche oder wir sind an Tag 7, ne, auf einmal andere Gelder fließen, andere Debatten geführt werden und so weiter. Also mit mir macht es tatsächlich auch was meine eigene Orientierung in all dem betrifft. Also ich muss tatsächlich immer ständig wieder neu fragen, was ist jetzt nochmal richtig oder wofür könnte man sich jetzt einsetzen? Oder als würde sich eine westliche Welt so entscheiden können, auf welcher Seite man denn jetzt ist. Als würde es dadurch eine Parallelwelt werden, die man aus so einer seltsamen Distanz anschaut und anhand der man nochmal seine eigenen pazifistischen oder nicht pazifistischen Werte immer wieder neu überprüft. Also wisst ihr, was ich meine? Also es hätte es so in einer Woche sind alle Fragen nochmal auf den Tisch gekommen, von denen man immer geglaubt hat, man würde wissen, wofür man steht oder was man für richtig hält.
Also ich bin kein Pazifist und ich war auch nie einer. Und ich glaube, jeder, der ein Pazifist war, der ist jetzt eines Besseren belehrt werden. Also ich will nicht in so einer Welt leben wie in so einem Staat leben wie in Russland, wo ich nicht meine Meinung sagen kann, wo ich, wo kriminelle Clans das Volksvermögen an sich reißen und unter sich aufteilen. Ich bin schon ganz froh, in einem demokratischen Land zu leben. Und wenn man sich vorher glaubte, man sich vielleicht den Pazifismus leisten zu können, es ist halt eine Zeitenwende. Es ist ja, weil etwas passiert ist, was wir nicht für möglich gehalten haben mit diesem Angriff.
Der Künstler Friedrich Lichtenstein, der hat heute im Radio gesagt, dass für ihn die neue Systemrelevanten die Künstlerinnen und Künstler sind und die Leute, die die Bildung verteilen, also auch Künstlerinnen und Künstler. Während in der Corona-Krise ist das medizinische Personal ist, ist es für ihn jetzt eben, sind es Leute wie ihr, die die Musik machen, die die Gedichte schreiben, die Bücher schreiben und so weiter. Wie findet ihr seine These, dass das die neue Systemrelevanz aktuell ist?
Also ich merke gerade, ich bin völlig wahrscheinlich auch ganz woanders gewesen. Ich habe nichts mitbekommen. Ich habe nicht wirklich darüber nachgedacht. Ich habe, ich euch zum Thema Musiker jetzt berichten kann, ist, dass ich heute irgendwo in Social Media gesehen habe, dass eine Band, die ich eigentlich auch schon lange kenne, eine russische Band, die auch immer, also jedes Jahr, glaube ich, auch mehrmals in Berlin gespielt hat, ein neues Video veröffentlicht hat, wo sie sagen, und ich weiß nicht, wie es in Russland wahrgenommen wird, es ist ein Medley aus einem russischen und ukrainischen Song und es steht, dazu gibt es einen Text, dass wir Musiker sind und unsere Sache ist Musik und wir haben jetzt diese zwei Lieder zusammengebracht, weil sie zusammen gut klingen und wir brauchen alle Frieden. Und ich finde das fast pervers. Es ist sowas von falsch und beleidigend auf allen Ebenen und ich habe auch dann kurz darüber auch mit einem guten deutschen Freund von mir gesprochen und der wusste nicht, wie ich das meine. Also der hat es nicht verstanden und ich musste es dann ziemlich lange erklären. Also ich habe das Gefühl, dass mein Land seit 7 Tagen vergewaltigt wird und es kommen dann die Verwandten des Vergewaltigers und ins Haus und sagen, naja, eigentlich ist das gar nicht so schlimm alles und es ist irgendwie, eigentlich wollen wir das nicht und dabei läuft es immer noch und dieses irgendwie, lass uns das zusammenbringen, was gerade man nicht unbedingt zusammenbringen sollte. Ob es zusammengehört ist, sogar eine ganz andere Geschichte, aber es ist falsch und auch wenn es wahrscheinlich auch gut gemeint war und solche Problematik hat mich heute beschäftigt und ich musste wirklich lange erklären, was ich meinte.
Jan, was sagst du?
Also wir haben Gott sei Dank keine Konzerte jetzt im Moment und mir würde es eigentlich schwerfallen. Es wird bestimmt irgendwann ein großes Konzert geben, vielleicht mit einem Hintergrund, um Geld zu sammeln für die Opfer dieses Krieges. Aber mich drängt im Moment eigentlich wenig, jetzt kulturell tätig zu werden in diesem Moment, weil ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen unter Schock und muss eher schauen, denke da eher an andere Sachen als an die Kunst. Also es ist wirklich so, mich lähmt das total. Ich vergleiche jetzt schwer, so ging es mir vielleicht die erste Woche von der Pandemie auch, aber hat eine ganz andere Qualität nochmal, das, was wir jetzt gerade hier erleben. Und für mich ist auch so, klar, ich habe gesagt, ich bin kein Pazifist, da stehe ich auch zu, aber natürlich liegt es mir total fern, irgendwie die Vorstellung, ich habe noch nie eine Waffe in der Hand gehabt oder gewalttätig zu sein, das ist alles klar. Und auch so umzudenken, auch wir sind als Band auch dafür bekannt, dass wir Nationalismus und Patriotismus sehr kritisch sehen, da stehe ich auch zu, aber jetzt irgendwie sich zu konzentrieren und zu sagen, also für mich geht es einfach um die Freiheit im Moment und eben in diesem Fall um die Freiheit der Menschen in der Ukraine und klar, das ist, ich werde deshalb nicht in irgendwie einen Hurra-Patriotismus gegenüber der Ukraine verfallen, aber ich finde jetzt auch den Vorwurf, der von manchen Menschen in linken Kreisen kommt, so wenn man jetzt sagt, die Ukraine muss sich verteidigen, dass man dann als Nationalismus befürwortend diskreditiert wird. Das finde ich ganz schlimm und falsch, weil es geht um etwas anderes.
Mir fällt ein, dass ich davor erzählt habe, nicht zu Ende erzählt habe, weil ich habe auch dann versucht, auch mit der Person, die dieses Video geteilt hat, auch zu diskutieren oder nicht mal zu diskutieren, aber einfach ein bisschen dann meine Perspektive zu erklären. Und er hat auch danach gefragt, ob es dann auch, also dass er gerne auch die natürlich und vor allem dann auch die ukrainische Seite darstellen würde, aber hat dazu auch keine passende aktuelle Musik gefunden. Und dann musste ich kurz denken, weil ich im Moment auch ganz viel von den Nachrichten aus allen möglichen Quellen, auch aus Social Media lese, vor allem, dass fast alle Musiker, die ich kenne, gerade mit der Waffe in der Hand auf den Straßen von Kiew, Kharkiv und anderen ukrainischen Städten kämpfen. Und also wenn man sie dann auf ihren Facebook-Instagram-Seiten sieht, dann sind sie in Militäruniform tatsächlich mit einer Waffe in der Hand. Und da sind, ich kenne ganz viele von denen, da sind die wirklich, also im Leben eigentlich die friedlichsten, nettesten Menschen, die gerade gezwungen sind, gegen diese Invasion zu kämpfen. Das ist sowas von nicht zu fassen, dass ich, ich finde keine Worte dafür nach wie vor.
Ja, aber je länger du erzählst, Juri, desto mehr verstehe ich auch dieses Parallelweltwort. Also was ja eh klar ist, aber was ich dann auch wirklich nochmal, das fühlt sich eh schon so an, wenn man viele Debatten in Deutschland jetzt gerade auch verfolgt. Und wir haben noch so eine Wendung ja im letzten Gespräch gemacht, dass wir darüber geredet haben, so explizit, was dann irgendwie Menschen aus der Kulturwelt, KünstlerInnen und so weiter, wie die sich in so einer Situation verhalten sollten oder könnten und wie weit man sich aktivistisch ausspricht oder eine Position bezieht und so. Und in Deutschland ist es ja tatsächlich gerade so, dass die aufmerksamkeitsheischenden Debatten darum geführt werden, wie es ist mit russischen KünstlerInnen. Ne? Der Gergiev, der Dirigent in München, der quasi entlassen wurde, oder auch Anna Netrebko, die sich nicht klar genug zumindest positioniert hat und von der das aber natürlich verlangt wird. Und ich habe mich gefragt, weil diese Debatten sind auch total parallel weltmäßig. Also erstens, weil es in diesem Fall auch noch russische Staatsbürger betrifft, aber auch, weil man so denkt, das ist, wenn du erzählst, Juri, dann fragt man sich, okay, jetzt ist die deutsche Gesellschaft damit beschäftigt, sich zu überlegen, wer muss sich denn jetzt, genau jetzt irgendwie positionieren und wer hat es nicht getan und wer muss deswegen aus dieser Öffentlichkeit im Moment verschwinden? Weil da kann man sich, glaube ich, zwei Sachen fragen, warum jetzt und nicht schon vorher werden diese Fragen gestellt und auch, muss das eigentlich sein oder nicht?
Also die Menschen, aber das möchte ich auch mal korrigieren, weil die Menschen, die da jetzt entlassen wurden, die haben sich ja positioniert und die haben sich pro Putin positioniert.
Auf jeden Fall, danke Jan, genau, genau. Auch schon in diesem ukrainischen Krieg, ja.
Ich meine, ich hasse diesen aktivistischen Bekenntniszwang, der uns Künstlern immer abgefordert wird. So, das ist, weil Kunst muss nicht politisch sein, meiner Meinung nach. Und aber wenn Leute sich für diesen Kriegsverbrecher positioniert haben und der nun auch schon vorher ein Verbrecher war und der nun seine Maske hat fallen lassen und das jetzt nicht korrigieren, dann ist es, dann haben sie halt ein Problem, so wie Gerhard Schröder auch ein Problem haben sollte, meiner Meinung nach.
Absolut, sehe ich genauso.
Aber die läuft ja wieder auf das hinaus, was wir in der letzten Folge schon so ein bisschen angesprochen haben. So muss man was sagen, muss man nichts sagen, muss man sich positionieren oder nicht? Oder fällt es den Leuten dann erst in dieser Extremsituation auf, dass es ihnen vielleicht doch wichtig ist, wer in ihrem Konzertsaal singt und welche politische Haltung er hat? Also ich finde, da gibt es schon nochmal in der Situation nochmal einen, geht es nochmal einen Schritt weiter, obwohl das auch was ist, was eigentlich vorher einen hätte interessieren oder niemals interessieren dürfen, auch als Kulturkonsument. Deswegen habe ich es nochmal angesprochen.
Aber das ist ja keine politische Haltung. Das möchte ich auch, das ist ja Kumpanei mit Staatsverbrechern. Das ist ja was anderes als eine politische Haltung. Also mir ist klar, es gibt irgendwie gewisse Haltungen außerhalb des demokratischen Spektrums. Da sollte man irgendwie, mit diesen Leuten sollte man nichts zu tun haben wollen. Aber das hat ja eine andere Qualität nochmal. Und außerdem sind das ja nun auch Menschen, die der Chef der Münchner Philharmoniker, das sind ja nun auch immerhin Steuergelder, um die es da geht.
Es ging mir nur um dieses, um den Zeitpunkt, an dem es plötzlich ein Thema wird, eine Kumpanei oder eine Nähe, die man schon vorher hatte und die natürlich an der Stelle, wo an der Stelle nochmal gesagt wird, so positionier dich jetzt oder du bist raus und man sich so fragt, ja gut, warum war es euch denn, was war denn vorher ja, anders, ja, sozusagen?
Klar, man sollte auch wirklich aufpassen jetzt, dass das jetzt nicht in irgendein Rassismus umschlägt gegen Menschen aus Russland, die hier leben, weil das halte ich dann wiederum für genauso gefährlich.
Ich muss dazu sagen, dass ich am Sonntag auch bei der Demo war und dass ich in den letzten 2-3 Tagen so viel Kontakt mit den Russen hatte wie lange nicht mehr. Es ist kompliziert, es ist extrem kompliziert. Da sind auch Leute, die ich seit 20, 25 Jahren kenne. Manche von denen waren sehr konsequent. Also die waren dann spätestens seit dem Jahr 2014 auf jeden Fall ganz deutlich auf der, wie soll ich sie nennen, dann pro-ukrainischen Seite, Anti-Putin-Seite, wie mein lieber Freund Wladimir zum Beispiel. Es gibt Leute, die wirklich in der letzten Woche quasi aufgewacht sind. Und es sieht so, dieses Aufwachen ist auch, ich meine, man sieht es, also ich sehe, dass es ehrlich ist. Also es gibt Leute, also diese Explosionen an meiner Heimatstadt gab, gerade habe ich einen Anruf von meiner lieben Freundin gehabt, die dann ein paar Minuten lang einfach geheult hat und wir haben zusammen geheult am Telefon. Und ich sehe, dass es ihnen leid tut und ich verstehe das und ich bin auch, ich glaube, es ist wieder, ich hatte ein ähnliches Gefühl 2014 in diesen 2 Maidan-Monaten, wo ich dachte, es ist auf keinen Fall, obwohl man es oft versucht, auch alles ein bisschen schwarz und weiß darzustellen, es geht nicht wirklich um einen Konflikt der 2 Länder, sondern tatsächlich von Ideologienkonflikt. Das ist es. Und es gibt Leute, die auf einer Seite sind. Ich meine, gut, es ist irgendwo ist es schwarz und weiß, aber es ist dieses weiß heißt nicht unbedingt Ukraine und schwarz heißt nicht unbedingt Russland, nicht immer. Wobei gerade, es ist auch in der interessanterweise auch in der ukrainischen Gesellschaft, also ich habe ganz viele Freunde von mir, die lange meinten, es macht gar keinen Unterschied, ob man Russisch oder Ukrainisch spricht, sprechen jetzt nur Ukrainisch, auch wenn sie das nicht so gut können, weil Russisch zu sprechen ekelt sie an. Sie wollen es nicht mehr machen. Diese Sprache ist ihnen höchst unangenehm. Das ist die Sprache des Feindes. Und mir geht es ähnlich, muss ich sagen. Das ist die Sprache, mit der ich aufgewachsen bin und die Sprache, die ich meinem Sohn beigebracht habe.
Aber das denke ich schon.
Das ist verrückt.
Was kann die Sprache dafür, denke ich dann. Und das ist, also ich bin nicht in deiner
weißt
Situation.
Weißt du, das ist, also ich hatte dieses, es ist auch so ein Social Media Geschichte. Mich hat eine Nachricht darüber, dass London die russische Fluggesellschaft Aeroflot jetzt ab jetzt boykottiert, die ich gepostet habe, hat eine Freundin, die ich seit 25 Jahren kenne wahrscheinlich, die aus Moskau kommt, und zwar in Italien lebt, und sie meinte dazu, man darf sich nicht darüber freuen und man darf kein Wasser mehr auf die Mühle des Hasses gießen. Und ich dachte, diesen Ausdruck hörte ich, als ich dann 10, 11, 12 war. Und das kommt aus der sowjetischen Presse und aus der Zeit des Kalten Krieges. Und das heißt, dass sie das einfach so in einem Dialog, was komplett in eher entspannten Umgangssprache geführt wird. Wenn sie das verwendet, heißt das, dass es auch etwas ist, was man auch heute immer noch verwendet und wahrscheinlich hört man das auch überall, weißt du? Und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel und das ist dann überall, wenn ich diese Sprache, also oft, wie sie von den heutigen Russen gesprochen wird, höre ich so die Redewendungen, die wahrscheinlich aus Putins Reden kommen, oft, oder aus dem Fernsehen. Und es sieht so aus, das ist, also gerade wird auch immer wieder, also ich sehe das bei den ganz wenigen russischen Freunden, dass es wird immer schwieriger, irgendwie die Nachrichten, also denen beizubringen, was zum Beispiel in der Ukraine los ist, weil es wird langsam alles abgeschaltet. Und es sieht so aus, dass in ihrem Bubble, in diesem Lande herrscht ein bestimmtes Narrativ und eine, ja, nur eine Perspektive, weißt du? Und sie wird in diese Sprache erzählt und das ist eine ganz, es ist verrückt, es ist schwierig, da muss man wirklich, ich glaube, länger darüber sprechen, aber ich weiß nicht, ob auf diesem Beispiel man das verstehen kann. Also es gibt Sachen, die, also gerade wo man auch extreme Sensibilität gegenüber hat, also dieser Krieg wird nicht nur, vor allem natürlich, klar, wird es jetzt gerade auf den Straßen geführt, aber es ist auch Propaganda und die Sprache der Propaganda, die wirklich, auf die man langsam allergisch ist.
Verfolgst du denn die Nachrichten von verschiedenen Seiten den ganzen Tag oder bist eher mit persönlichen Kontakten beschäftigt? Also wie achtest du auch auf dich darauf, dass du nicht auf Fake News reinfällst und nicht auf Bilder, die gar nicht von dort sind, wie es behauptet wird zum Beispiel?
Naja, also ehrlich gesagt, in erster Reihe interessiere ich mich für die Nachrichten aus meiner Heimatstadt, gerade und aus Kiew, wo ganz viele Freunde von mir kommen. Und ich kriege natürlich auch andere Sachen mit, aber es gibt Quellen, die ich vertrauenswürdig finde und es gibt auch ganz viele Freunde und es gibt Freunde, die auch bei, ja, auch als Journalisten gearbeitet haben und wo ich weiß, dass das, was sie verbreiten, ist höchstwahrscheinlich auch die Wahrheit. Und genau, und es ist, aber mir reicht auch das zu lesen, was sie posten, weil ich kann da auch, glaube ich, nicht alles lesen, weil es so, alles so hardcore ist. Und ich lese, also gestern Abend lese ich, dass es in Kharkiv noch ein Wohnhaus, also es gab noch eine Explosion, eine Bombe, die in einem Wohnhaus gelandet ist. Und ich kenne dieses Haus. Ich war da ganz oft bei Freunden, mit denen ich nicht unbedingt jetzt viel Kontakt habe, aber die ich immer noch kenne. Ich weiß, wo sie jetzt wohnen. Ich freue mich natürlich, als ich höre, dass, also als ich die Nachricht höre, dass sie umgezogen sind seit Jahren. Und ich habe sie angerufen gestern, das war gegen Mitternacht. Und wir haben eine Stunde lang telefoniert. Und es war auch zum Teil, also wir haben einander irgendwelche Anekdoten erzählt und uns an die diese paar Besuche, die ich denen da gestattet habe, als sie noch in der Wohnung lebten. Und sie sind, und ich höre, wie die Bomben, also ich hörte auch die Explosion ganz leise im Hintergrund und sie meinen, sie gehen nicht in den Bunker, weil das eh keinen Sinn hat. Sie gehen auch nicht in die U-Bahn, wo ganz viele Bewohner meiner Anwohner von Kharkiv gerade die Nächte verbringen, weil es gilt als ein Safe Space, mehr oder weniger. Und das ist, ich meine, wenn ich höre, dass der Grund, warum sie nicht dahin gehen, ist, dass man da ganz oft Gitarre spielt und Lieder singt die ganze Nacht lang. Da muss ich lachen natürlich, weil dieser Typ, mit dem ich spreche, ist ein Musiker und ist eher ein Avantgardist. Ich weiß noch, als ich von ihm vor 20 Jahren so eine Liste der CDs, die er haben wollte, hier in einem Laden in der Kastanienallee gezeigt habe, da musste der Verkäufer staunen und sagte, also ich hätte mir solche Kunden gewünscht, aber wir haben nichts davon. Das ist super rares Zeug. Das kauft hier keiner, aber diese neuseeländische Indie-Band, also dieses Album ist tatsächlich super und ja, der hat genau. Und der Typ, der hat die Kinder gerade ins Bett gebracht, meinte er, die können ganz gut durchschlafen, obwohl man Explosionen hört. Er ist so ganz fatalistisch und relativ entspannt drauf. Dann hören sie irgendwie beide zu und sagen, ist das irgendwie bei dem Krankenhaus da 500 Meter von uns gelandet oder woanders? Nee, das kommt von anderer Seite. Solche Gespräche führt man heutzutage und das ist überwältigend. Da habe ich keine Zeit mehr, um andere Sachen nachzudenken. Außerdem ist Teil der Familie auch in der Nacht angekommen um 4.30 Uhr und ich muss überlegen, was ich morgen koche und solche Sachen halt. Und mit einem der Kinder müssen wir morgen zum Zahnarzt wahrscheinlich. Morgen hätten sie einen nächsten Termin in Kharkiv, aber das wird nicht klappen und die müssen das da rausnehmen, irgendwas. Solche Geschichten, natürlich ohne Versicherung und so.
Juri, danke, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch genommen hast, trotz allem.
Gerne, ich finde es wichtig, dass man auch diese Perspektive manchmal hört, weil, ja, ich finde es irgendwie, ich finde es wichtig, aber ich kann da nur subjektiv sein.
Ich kann da jetzt gar keinen richtigen, ich habe ja mal zwischendurch gedacht, ob man so feststellen kann, wie sich das Gespräch oder die einzelnen Haltungen weiterentwickelt haben, aber die Wahrheit ist halt, dass sich diese ganze Welt außenrum weiterentwickelt hat in so eine krasse Situation hinein. Deswegen, glaube ich, gibt es auch von diesem Gespräch keinen richtigen Abschluss. Was machst du denn jetzt,
Jan? Ich finde, wir sollten vielleicht noch eine Sache feststellen, weil natürlich ist Krieg immer schrecklich, ja, und immer ein Verbrechen. Und es ist natürlich sehr schockierend, jetzt diese Berichte von Juri auch zu hören. Und ich glaube aber, man muss auch versuchen, sehr politisch auf diesen Konflikt zu blicken, weil natürlich, es gibt ja immer irgendwo in der Welt einen Krieg, ob jetzt in Syrien, Afghanistan, Libyen oder wie auch immer, aber es ist, glaube ich, wichtig, doch festzustellen, dass dieser Krieg eine ganz andere Qualität und auch eine ganz andere Gefahr in sich birgt. Und ich finde, die Gratwanderung ist jetzt, dass man eine Haltung unterstützt, die in gewisser Weise unnachgiebig ist, aber natürlich sehe ich auch die Gefahr, die sich darin birgt, in dieser notwendigen Haltung, weil Putin mir so unberechenbar erscheint, dass ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal auch Angst habe, dass das irgendwie zu einem sich in etwas Nukleares hineinsteigert. Ich halte das zwar noch für unwahrscheinlich, aber ich habe es auch für unwahrscheinlich gehalten, dass in diesem Umfang ein Krieg gegen die Ukraine, ein Angriff gegen die Ukraine stattfindet. Man dachte doch irgendwie, das geht jetzt um den Donbass, und also ja, das fällt mir doch dazu ein.
Ich nehme das als Schlusswort.
Das war also lakonisch elegant für diese Ausgabe, und wir sagen es nochmal, wenn ihr euch aktuell informieren wollt, dann macht das zum Beispiel mit unseren Kollegen von Der Tag, vom Deutschlandfunk und natürlich auch in der DLF-Audiothek, wo ihr auch diese Folge hören könnt. Vielleicht tut ihr es auch gerade. Jan, Juri, vielen, vielen Dank für eure Zeit, dass ihr euch die nochmal so genommen habt. Und das war's mit dieser Folge. Stimmt's, Christine Watti?
Richtig. Wer weiß, ob wir nochmal einen Teil 3 sogar machen. Aber jetzt erstmal geht's so weiter. Danke, dass ihr nochmal Zeit für uns hattet.
Gerne. Und alles Juri, Gute. Nur das Beste natürlich für deine Freunde und deine Familie.
Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.